Was hier gerade klingt wie ein typisches Fitnessstudio, ist mehr als das. Fitness ist nur ein Teil der Bewegungszentrale in Halle. Am wichtigsten ist, in Bewegung zu kommen. Dazu gleich mehr. Erstmal sage ich, herzlich willkommen bei Sigusa redet mit. Sigusa ist das Netzwerk für soziale Innovation und gemeinwohlorientierte Unternehmen in Sachsen-Anhalt. Und wir wollen euch heute eine Botschaft vermitteln, nämlich, dass gemeinwohlorientiertes Gründen möglich ist und sich auch lohnt. Dazu spricht Host Jan Wagener zuerst mit Johanna Kasper, der Gründerin der Bewegungszentrale in Halle. Sie hat dieses Jahr gegründet, und zwar eine GmbH, also eine gemeinnützige GmbH. Wieso? Das verrät sie uns im Gespräch.
Johanna, was sollten denn die Hörerinnen und Hörer über dich wissen, um so eine Vorstellung zu haben, wer du bist?
Okay, spannende Frage. Ja, ich bin ein tatsächlich sehr lebensfroher Mensch. Ich liebe Bewegung, ich liebe Tanzen, ich liebe Sport, ich liebe Fitness. Und ich liebe es tatsächlich auch, andere Menschen davon zu begeistern, von meiner Begeisterung. Und ja, das ist so ganz grundlegend erstmal.
Der Arzt hat letztens meiner Oma gesagt, bewegen ist Leben. Und sie soll auf jeden Fall nicht aufhören, sich zu bewegen. Das gilt also auch nicht nur für Menschen so jenseits der 80, sondern gilt auch für jüngere Menschen.
Ja, auf jeden Fall. Das gilt tatsächlich für alle. Kindern fällt das natürlich noch ein bisschen leichter. Die sind noch nicht ganz so angepasst an unsere, ich würde mal sagen, sehr starre Gesellschaft oder sehr bewegungsunlustige Gesellschaft. Ja, also auf jeden Fall, es gilt für alle Altersgruppen, für alle, für groß und klein, für jung und alt.
Hast du deswegen ein Fitnessstudio gegründet?
Ein Fitnessstudio. Genau, das Fitnessstudio ist ein Teil von meinem ganzen Konzept. Und zwar habe ich ein Bewegungszentrum gegründet. Und dadurch, dass ich der Ansicht bin, dass Krafttraining, was jetzt zum Beispiel besonders gut in einem Fitnessstudio geht, was man gut dort trainieren kann, dass das auf jeden Fall ein großer Teil ist, den ich bedienen möchte, gibt es ein Fitnessstudio bei mir, sozusagen ein Fitnessraum, in dem man ganz normal trainieren kann, was auch immer normal ist, aber dazu vielleicht später mehr. Und es gibt aber auch einen sehr großen Kursraum, in dem man zu Kursen gehen kann. Es gibt Kindertanzkurse und es gibt Yogakurse und Bewegungskurse, Sportkurse. Und ein großer Vorteil von diesem Fitnessraum ist, dass wenn jetzt zum Beispiel das Kind beim Kinderkurs ist, dass die Mutter oder der Vater oder die Betreuungsperson nebenan im Fitnessraum tatsächlich trainieren kann in der Zeit. Also es gibt auch die Möglichkeit, sich einfach auszuruhen auf irgendeiner Couch, die auch rumsteht, aber auch die Möglichkeit, selber aktiv zu sein und sich selber zu bewegen.
Und ich finde das so spannend, dass du auch ausruhen jetzt gesagt hast, weil ich sonst immer denke, so, ja gut, also ihr seid also auch ein Yoga-Studio oder so quasi oder ihr seid auch ein Tanzstudio. Ihr habt einfach mehrere Sachen jetzt in einem, aber es läuft ja bei dir schon auf mehr hinaus. Also das eine ist wirklich so dieser Bewegungsgedanke. Kannst du mir mal besser probieren zu erklären, bewegen, das klingt so selbstverständlich. Ja, wir bewegen uns ja. Warum brauche ich denn jetzt einen Ort, um mich zu bewegen? Oder in meinem Kopf wird es sehr klein und ich denke, ach so, bewegen. Also gehe ich auf ein Fahrrad und setze mich da drauf oder so. Aber irgendwie ist es ja mehr, oder?
Ja, also für mich gibt es einen ganz großen Unterschied, ob ich mich tatsächlich bewusst bewege oder unbewusst bewege. Und wenn ich mich unbewusst bewege und ganz normal einfach unterwegs bin, mich aufs Fahrrad setze, unterwegs von A nach B laufe, in der Küche unterwegs bin, koche, wie auch immer, da bewege ich mich ja auch. Aber sich wirklich bewusst zu bewegen, beziehungsweise einfach mal da den Fokus drauf zu lenken und das zum Beispiel innerhalb von einem Kurs oder auch überhaupt, dass ich in ein, sage mal, Fitnessstudio oder zu einem Ort gehe, wo ich trainieren kann, wo ich meinen Körper sozusagen besser kennenlernen kann, wie ich mich denn überhaupt bewege, was es alles braucht. Also dafür ist dieser Fokus einfach auf diese Bewegung zu lenken super relevant. Und wenn man in diesen Fitnessraum reinkommt oder auch wenn man in diesen Kursraum reinkommt, es ist erstmal genug Platz, sich überhaupt ausbreiten zu können. Und im Fitnessraum, das ist ein bisschen wie so ein, ich sag mal, Spielplatz halt einfach. Also er lädt sehr ein, sich einfach an die Ringe zu hängen, sich an die Klimmzugstange zu hängen, sich einfach mit den Geräten auseinanderzusetzen oder einfach eine Hand in die Hand zu nehmen oder auf dem Trampolin zu springen. Also es ist eine sehr bewegungseinladende Umgebung, sag ich mal. Und sobald ich sozusagen in so ein spielerisches Bewegen kommen kann, und das ist was, wo ich tatsächlich auch mal den Fokus drauf lenken kann, dass es genau darum geht, sich mehr mit seinem Körper auseinanderzusetzen, spielerischer sich zu bewegen und ja, einfach sozusagen diese Bewegung, die tatsächlich, wie du schon gesagt hast, sehr allgegenwärtig ist, aber da den Fokus drauf zu lenken und zu schauen, was ist denn dann wirklich eigentlich alles möglich und wie kann ich mich denn überhaupt alles Mögliche bewegen? Und
ja, wahrscheinlich haben die meisten, die jetzt zu dir kommen und bei dir ein Abo abschließen oder mitmachen in den Kursen, wahrscheinlich gar nicht so ein, die wissen noch gar nicht, dass sie das suchen oder was du anbietest, oder? Also wahrscheinlich haben die Leute wirklich eher so dann den guten Jahresvorsatz, ne, ich möchte, keine Ahnung, in diesem Jahr abnehmen oder mich mehr bewegen oder endlich meine erste Liegestütze schaffen oder wieder eine Liegestütze schaffen nach 20 Jahren oder wie auch immer. Oder nachdem das Kind jetzt irgendwie anfängt, ein bisschen selbstständiger zu sein, hat man wieder Zeit. Da sind wahrscheinlich sehr viele Kategorien, ne, das Fitnessstudio, das Yogastudio, so eine Kategorien im Kopf. Warum bietest du mehr an, als die Leute suchen eigentlich?
Ja, gute Frage. Den Ansatz, den ich auch gerade schon angedeutet habe, dass ich mich spielerischer bewegen möchte, dass ich beweglicher sein möchte, dass ich auf vielen Ebenen auch beweglicher sein möchte. Das ist ja auch so ein Ding, dass ich zwar beweglich vielleicht bin, weil ich zum Beispiel Fahrrad fahren kann oder laufen, wie auch immer. Und gleichzeitig ist ja aber auch eine Beweglichkeit zum Beispiel im Denken da oder auch nicht da. Und sobald ich anfange, Bewusstsein darauf zu lenken, auf den, also im Körper sozusagen beweglicher zu sein, kann ich auch im Kopf beweglicher werden oder auch im, ich sag mal, im Kopf, im Geist, im Fühlen. Und das ist ein sehr großes Anliegen für mich. Und deswegen auch biete ich sozusagen das mehr an von, du kannst hier in der Bewegungszentrale mehr dich bewegen als vielleicht woanders, weil mir das selber so wichtig ist, dass die Menschen auf allen möglichen Ebenen, die es halt gibt, beweglicher werden auch wieder und beweglicher sind und auch beweglich bleiben. Genau, und von daher ist es sozusagen ein sanfter oder ein vielleicht niederschwelligerer Einstieg, wenn es heißt Fitnessstudio oder ich kann mich bewegen oder ja, es gibt halt einen Kurs. Und gleichzeitig gibt es aber auch die Möglichkeit, wenn ich mich dann darauf einlasse, andere Benefits noch mitzunehmen.
Ich habe gesehen, du hast nicht einfach eine GmbH gestartet, sondern eine gemeinnützige GmbH. Das heißt, das dient nicht nur dir, das dient nicht nur, dass du irgendwie das dann in 2 Jahren irgendwie an jemand anders, an McFit weiterverkaufen kannst, das Konzept oder so, sondern das dient tatsächlich, ist rechtlich abgesichert, dass es der Gemeinschaft dient. Ist das auch dann für dich eher wirklich ein Ausdruck gewesen von diesem Gedanken zu sagen, dass das bin ich, das muss so sein, oder hast du da irgendwie noch andere Vorteile von dir versprochen?
Nee, das ist tatsächlich auch also ein Hauptargument dafür gewesen, dass ich eine gemeinnützige GmbH dafür gründe, wo es ja ganz klar, wie du gerade schon gesagt hast, festgesetzt ist, welche Zwecke ich damit erfülle, also Gesundheitsprävention und Kinder- und Jugendarbeit und also einfach, dass das sozusagen festgesetzt ist in meiner Satzung, dass ich darauf Wert lege und das dann auch so umsetzen werde mit diesem Gemeinwohlgedanken. Also es gibt natürlich, gibt es auch ein paar Steuervorteile und irgendwelche anderen Vorteile, die, aber das, was für mich wirklich am sinnvollsten daran ist und war und warum ich das auch jetzt mich so entschieden habe, ist, dass ich tatsächlich der Meinung bin, dass wenn heute noch irgendwas gegründet wird, dann gemeinnützig und gemeinwohlorientiert.
Ja,
ja, also so als Statement halt, genau.
Wie macht man denn Preise? Also bei euch, also wenn wichtiger ist eigentlich, dass die Menschen kommen, als dass jetzt irgendwie man damit reich wird oder vielleicht reich werden gar nicht das Ziel ist, wie legt man denn dann fest, was Leute bezahlen? Ist das schwieriger dann?
Ja, das ist natürlich, also Preise festlegen finde ich immer ein sehr spannendes und interessantes Thema. Das hat ja erstmal, hat es auch, ob das jetzt gemeinnützig ist oder nicht, hat es ja auch sehr viel mit dem eigenen Selbstwert zu tun tatsächlich. Ne, wie kann ich das vereinen, dass ich selber davon leben will und gleichzeitig ich auch weiß, dass ich das so vielen Menschen wie möglich ermöglichen möchte. Und ja, im Grunde genommen habe ich mich trotzdem natürlich an den Preisen für Kurse in Halle orientiert. Aha. Und habe dann geschaut, okay, wie kann ich das wie kann ich das anpassen, dass das passt? Und ich habe ja auch zum Beispiel eine Möglichkeit für gering verdienende Schüler, Studenten, also für sozusagen für welche, die wirklich nicht so viel Kohle haben, habe ich noch 20% Ermäßigung eingerichtet. Ja. Also genau.
Wie geht's dir mittlerweile oder merkst du, dass wenn die Leute jetzt ein paar Wochen, Monate mal dabei sind, dass die sich anders identifizieren mit dir? Haben die, auch weil du als Mensch da irgendwie hinterstehst und nicht irgendwie etwas Anonymes oder eine Geschäftsführung, die halt ab und zu mal wechselt oder wie auch immer eine Filialleitung, sondern du, Johanna, dahinter stehst und wirklich auch mit Leidenschaft und mit wie du selber sagst, mit deinem Charakter ja quasi, wenn du sagst, das ist so, weil ich bin so. Macht das was mit den Menschen auch? Merkst du da was?
Ja, also wir sind ja tatsächlich jetzt erst, also die Bewegungszentrale hat ja erst im Februar geöffnet, also ist jetzt noch gar nicht so lange. Und es ist aber trotzdem, und das ist auch meine Erfahrung jetzt schon in den 2 Monaten und ist aber auch schon meine Erfahrung die Jahre davor gewesen, wo ich auch schon Kursleitungen gemacht habe und auch schon Projekte geleitet habe, dass, und auch schon selber, und das ist, gehört ja auch dazu, auch schon selber zu vielen Angeboten gegangen bin, dass es ganz, ganz, ganz doll relevant ist, wer da steht und wer das macht und was die Person verkörpert. Und das Feedback, was ich daher bekomme, ist auf jeden Fall genau das, wie du es gerade gesagt hast, dass es, dass sie gerne kommen und merken, dass es was hat, sozusagen. Ja. Also was hat, was man vielleicht auch gar nicht so gut in Worte fassen kann, sondern einfach, dass es diese, das, was ich da vermitteln möchte, an, was ich auch schon gesagt habe, an Lebensfreude und an Kraft und an Selbstwirksamkeit, dass das auch ankommt.
Als du das so gestartet hast oder vielleicht auch in deinem Umfeld erzählt hast, im Vorfeld, was hast du da so kommuniziert, was du, wenn Leute gefragt haben, oh, kann ich dir helfen? Also wahrscheinlich haben ja Freundinnen und Freunde, die Familie vielleicht auch gesagt so, können wir dir irgendwie helfen, Johanna? Toll, dass du das machst. Was war so deine Antwort? Was hast du da den Leuten gesagt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe schon sehr viel selbst gemacht und sehr viel auch nicht gut abgeben können und zwar nicht aus einem, naja, was heißt gut abgeben? Genau, also es ist dadurch, dass ich die Vorstellung habe, ich habe die Vision, ich habe die Idee, muss ich das auch alles halt entscheiden und muss, also es war schon für mich ziemlich klar, da ich kann gerade nicht so viel abgeben. Also das ist, es ist wie so eine, die Idee wächst und wächst und wächst und ich schreibe Konzept und schreibe Konzept und bin so im Gründungsmodus von, ich mache das halt hier und dafür habe ich mich ja auch tatsächlich ziemlich schnell entschieden, dass ich halt zum Beispiel keinen Verein mache, das hatte ich kurz überlegt noch, aber ziemlich schnell auch wieder abgewählt für mich, weil es für mich sehr klar ist, das ist meine, tatsächlich meine Vision und ich muss das jetzt so machen, wie ich das machen will. Und der Support, den ich dann aber bekommen konnte, der mir richtig viel geholfen hat, war vor allem so Beratungen oder so, also so immer, wenn ich so einzelne Fragen hatte, wusste ich, ich kann zu meiner besten Freundin gehen und sagen, guck mal hier, da musst du mal mit drüber schauen, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Also viel so, ich sag mal, Beratungen tatsächlich, das hat mir am meisten geholfen. Auch zum Thema auch Finanzplan und Businessplan und also alles, was sozusagen habe ich tatsächlich hauptsächlich mit einer Freundin gemacht, die mir da sehr viel geholfen hat.
Schön. Ja. Vielen Dank dir, dass du uns hier mit reingenommen hast in deine Bewegungszentrale und auch in deine Gedanken dahinter.
Sehr gern.
Ihr habt es vorhin schon gehört, SIGUSA steht für Soziale Innovation und gemeinwohlorientierte Unternehmen in Sachsen-Anhalt. Über ein GU, ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen, haben wir gerade gesprochen. Jetzt geht Jan Wagener gemeinsam mit Isabel Müller den ersten beiden Buchstaben unserer Abkürzung auf den Grund und sie erklären uns, was soziale Innovationen denn sind.
Isabel Müller, Isabel, du bist Forscherin für soziale Innovation, oder? Ist das eine gute Beschreibung von dir?
Das ist eine gute Beschreibung von mir. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Sozialforschung in Halle. Wir sind ein An-Institut der Uni Halle und ich arbeite dort seit 2020, genau. Und mein Thema, mit dem ich eingestiegen bin und mit dem ich mich heute noch beschäftige, sind soziale Innovationen. Vor allem regionalspezifisch. Ich beschäftige mich viel mit sozialer Innovation in Sachsen-Anhalt und auch viel hier in den ländlichen Räumen mit diesen Themen.
Konkret habt ihr, glaube ich, vor allem in Mansfeld-Süd hast, glaube ich, die letzten Jahre unterwegs. Ich weiß nicht, ob alle immer einen guten Blick haben. Kannst du uns ein paar Stichworte geben? Wo liegt Mansfeld-Südharz? Oder was sind so Orte, die man Mansfeld-Südharz wahrscheinlich verbindet oder die man eher kennt vielleicht als die Region?
Mansfeld-Südharz ist ein Landkreis, der liegt westlich vom Saale-Kreis. Er grenzt im Süden an Thüringen und im Westen an Niedersachsen. Also, und ja, der Name sagt es schon, er besteht so ein bisschen aus zwei Teilen. Einmal aus dem Mansfelder Land und eher aus einem bergigeren und waldigeren Teil, dem Südharz. Man kennt die Städte Lutherstadt-Eisleben, liegt im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sangerhausen liegt im Landkreis MSH, kürzen wir das auch ab. Das ist ein sehr flächengeprägter Landkreis, viel ländlicher Raum und auch dann auch wirklich viele kleine Orte.
Wir haben ja gerade so als Beispiel uns die Bewegungszentrale von Johanna Kasper angehört oder mit ihr darüber gesprochen. Eine Gründerin, die schaut, wie kann ich das Leben auch der Menschen um mich herum besser machen? Wie kann ich nicht nur mit meiner Gründung meinen Kontostand verbessern, sondern wirklich auch das Leben der Menschen? Dann ist das ja vielleicht die Verbindung zu dem, was ihr an Menschen oder an Projekten dort aufgedeckt habt, gefunden habt. Ihr habt ja vor allem erstmal beobachtet und geschaut, oder?
Genau, wir haben ein Projekt, das nennt sich Wissensspeicher MSH. Und das ist total spannend, dass du sagst, es gibt diese Akteure und wir wollen die sichtbar machen. Wir sind damals in den Landkreis MSH gegangen, weil wir ganz wenig gefunden haben. Also wir haben selber wenig Akteure gesehen, die sozial innovativ wirken, die für ihre Region vielleicht was tun. Und das hat dazu geführt, dass wir die Region spannend fanden, weil wir wissen wollten, warum ist das eigentlich so? Sehen wir die Akteure nicht? Gibt es die nicht? Was ist der Grund? Und wir haben in den letzten 4 Jahren einige Akteure gefunden. Also es sind wirklich engagierte Menschen, die sind oft im Verein, im Non-Profit-Sektor organisiert, die sich aber diesen ganzen Herausforderungen, die ich auch kurz angesprochen habe, in ganz verschiedenen Projekten widmen. Das sind einerseits Leute, die Leerstand kaufen und wieder bespielen wollen, weil es eben keine Gaststätte, kein Treffpunkt, kein Café und nichts mehr gibt. Die sagen, wir ermöglichen jetzt hier wieder Begegnungen über verschiedene Formate, sei es das Kino oder das Konzert, was veranstaltet wird. Daseinsvorsorge, ja, ne, also viele Supermärkte, Einkaufsmöglichkeiten sind weggebrochen. Auch hier finden sich Leute in Vereinen zusammen, manchmal auch in Genossenschaften und versuchen halt einfach wieder das, was die Leute brauchen, nämlich die Möglichkeit zum Einkaufen vor Ort entweder zu halten oder auch wieder dort möglich zu machen. Strukturwandel in der Region, wie in vielen anderen Regionen auch, bedeutet, dass über die letzten Jahre viel geschlossen hat. Ja, also Wandel ist auch mit Verlust von Dingen und von Angeboten eben einhergegangen. Aber es gibt Menschen, die sagen, wenn es keiner macht, dann machen wir es und wir schauen jetzt, wie das.
Du hast jetzt gerade nochmal soziale Innovation gesagt. Warum spezifiziert ihr das? Weshalb ist das wichtig?
Soziale Innovationen sind neben der rein technischen Innovation, wo sich vielleicht jeder was drunter vorstellen kann, wie das E-Auto oder das Smartphone oder da gibt es ja super viele Beispiele, sind Innovationen, die bestimmte gesellschaftliche Probleme lösen wollen. Also sie sind sehr normativ, sagen wir. Also sie möchten Gesellschaft verbessern. Ja, also es ist so ein Verbesserungsmoment drin. Und sie möchten auch Wandel anstoßen. Und in der Region wie Mansfeld-Südharz heißt es eben, diese Herausforderungen, die es dort gibt, eben auch aktiv anzugehen und dann sozial innovativ, vielleicht auch gesellschaftlich innovativ, könnte man sagen, zu wirken und zu schauen, okay, was sind die Probleme für bestimmte Gruppen, für auch die Gesellschaft vor Ort und wie gehen wir die aber ganz klein, mit einer kleinen Idee angefangen, wie gehen wir die an?
Wenn du jetzt ein Beispiel nennen würdest aus dem ländlichen Raum und ich genauso aber auch ein Beispiel, was wir jetzt hatten, eben aus dem städtischen Raum jetzt hier habe, dann gibt es wahrscheinlich auch immer Menschen, die sagen würden, ja, aber das ist doch nichts Besonderes. Das kenne ich doch auch, das mache ich doch auch. Wo ist denn da die Innovation? Welche Rolle spielt denn oder was definiert denn so eine Innovation? Welche Rolle spielt da auch die Umgebung, damit etwas innovativ ist?
Also Innovation ist vielleicht auch, wenn man sich über eine Definition an das Thema annähert, auch eine Spanne. Ja, also wir haben, das ist nicht ein Kriterienraster und nur wer alle Kriterien erfüllt, fällt unter sozial innovativ, sondern wir haben durchaus da eine Spanne von stärkeren, schwächeren Innovationen, obwohl das vielleicht auch falsch, also falls ich jetzt, also die sind nicht stark oder schwach, aber vielleicht von Innovationen, die sehr lokal wirken. Manche strahlen räumlich viel weiter aus. Ja, also man kann das schon in einem Spektrum betrachten. Wir als ForscherInnen arbeiten natürlich selber mit der Definition und tragen das dann auch eher an die Leute ran. Also wir screenen die ganze Zeit nach Projekten, finden dann Projekte und schauen uns die ziemlich genau an. Was sind deren Inhalte? Welche Problemstellungen lösen sie? Wie sind sie organisiert? Wer sind die Akteure? Werden sie irgendwie gehemmt oder auch gefördert? Und dann schauen wir, passt das in so ein sozial-innovatives Raster? Neuheit, also innovativ geht so mit einer Neuheit einher. Das heißt nicht, dass das eine noch nie erdachte Idee sein muss, aber sie ist vielleicht in der Region in Mansfeld-Südharz oder auch für eine bestimmte Zielgruppe jetzt sehr neu und löst eine Herausforderung besser als andere Ideen bisher zuvor. Sie ist dazu da, dass man sie auch übertragen kann. Also sie hat das Potenzial, übertragen zu werden. Sie spricht vielleicht auch viele verschiedene Zielgruppen an. Das sind so Merkmale. Der räumliche Wirkungsradius ist das, was wir anschauen. Die Einordnung kommt tatsächlich hier in diesem Fall, in diesen Projekten von uns, aus der Wissenschaft. Viele Akteure nehmen das aber an und denken so, das ist sozial innovativ, da so hätte ich mich gar nicht gesehen, aber finde ich total spannend, dass sie das eben so sehen und damit kann ich mich irgendwie auch anfreunden oder kann das auch in meine Selbstwahrnehmung tatsächlich integrieren. Das ist so die Vorgehensweise, die wir da machen.
Und warum ist es überhaupt wichtig, so einen Stempel bestimmten Dingen zu geben? Du hast gerade schon gesagt, Innovation ist auch ein breites Spektrum. Viele Leute sehen das gar nicht oder kennen den Begriff gar nicht. Die machen einfach, also auch ganz viele Beispiele, wenn ich jetzt gucke nach der Wende, wie Leute sich adaptieren mussten oder auch in der DDR, wo vielleicht auch manche Begrenzungen waren oder auch in allen möglichen anderen Kontexten gab es ja auch schon immer mehr, dass Menschen alleine oder gemeinsam überlegt haben, wie löse ich das jetzt hier? Warum ist das jetzt wichtig, da auch vielleicht mal so eine Kategorie den Dingen zu geben?
So ein Stempel und so ein Label kann natürlich einerseits helfen, um mich selber auch anders einzuordnen, um dann auch vielleicht über meine eigenen Ideen auch anders nochmal nachzudenken. Das hilft auch bei der Fördermittelakquise. Wir sehen viele Akteure, die, wie gesagt, im Non-Profit-Sektor unterwegs sind und wenn sie das Label soziale Innovation annehmen, nehmen sie andere Fördertöpfe vielleicht auch ganz anders wahr, weil sie wissen, das kommt auch für mich in Frage, weil ich habe diesen sozial innovativen, diese Charakteristiken erfülle ich. Also das bringt dann auch den Akteuren eben selber etwas. Es hilft für die Netzwerkarbeit. Es gibt mittlerweile viele Anlaufstellen, die das Thema soziale Innovation bespielen, so wie Sigusa, wie euch, aber auch bundesweit gibt es Stellen. Und da findet man durch das Label soziale Innovation auch Zugang zu anderen Akteuren, zu anderen Good-Practice-Beispielen und tauscht sich eben aus. Ein ganz wichtiges Element für sozial innovative Akteure, für andere Unternehmen auch, ne? Aber sie erlangen eben da auch Zugang zum Netzwerk, der für sie selber ganz, ganz wichtig ist. Und man denkt selber über das eigene Handeln vielleicht nochmal nach, beschäftigt sich stärker mit den Themen Wirkungen. Ich bin irgendwie sozial innovativ. Wie wirke ich denn da eigentlich? Also man geht mit diesem eigenen Tun vielleicht nochmal stärker in die Tiefe auch und schaut, das wirkt auch auf diese Gruppen und vielleicht kann ich das Konzept, was ich habe, auch nochmal erweitern. Also das hat sehr viel Mehrwert auch für die Akteure selbst.
Und wenn ich dann jetzt so einen Verein gründen möchte oder sowas, dann kommt es ja doch immer an so einen Punkt, wo ich sage, ich brauche so Werkzeuge aus dem Juristischen oder aus dem Verwaltung oder so. Ich schätze mal, wenn die Leute aber gar nicht drüber nachdenken, zu welchem Stempel oder zu welchem Label sie unterwegs sind oder sowas, dass die auch gar nicht so einen Bedarf haben, jetzt ExpertIn zu werden, oder? Wollen die Leute sich dann auch so immer richtig reinfuchsen und dann nehmen das ihre Identität auf? Oder wollen die einfach nur das Problem lösen, was dann so vor Ort liegt?
Sie wollen natürlich in erster Linie ihr Problem lösen und ihre Idee vielleicht stärker umsetzen. Und ich glaube, es ist für die Leute und für die Akteure vor allem wichtig, dass sie wissen, wo können sie sich hinwenden, um eben stärker Beratungsangebote zu bekommen. Und da ist dann die andere Seite, da gibt es eben die ganze Beratungsstruktur. Man kann natürlich, wenn man weiß, man hat eine Projektidee oder auch eine Unternehmensidee, zur Wirtschaftsförderung gehen oder in Gründungszentren und so weiter. Auf dieser Seite ist das Thema soziale Innovation dann genauso wichtig, dass man eben weiß, ah, da kommt jemand, der will vielleicht gar kein klassisches Unternehmen gründen und Geld verdienen oder Gewinne erzielen, hat auch erstmal eine untergeordnete Rolle, sondern der hat eine intrinsische Motivation, dafür seinen Ort etwas zu tun. Wie berate ich den jetzt am besten? An welche Stellen kann ich ihn vielleicht auch weiterleiten? Also das ist dann sowohl für die Akteure, die erkannt haben, ah, ich bin sozial innovativ, als auch die Vermittlungsstrukturen und die Förderstrukturen und die Beratungsstrukturen total wichtig.
Gibt es so Erkennungsmerkmale, woran Menschen erkennen können, dass sie wahrscheinlich so ein Label, in dieses Label passen? Also was würdest du sagen, wenn jemand da draußen jetzt ist, unterwegs ist und auf welche Probleme wird die Person typischerweise stoßen oder auf welche positiven Sachen wird die Person vielleicht bei sich entdecken oder welche Vorteile hat die Person und wann kann man vielleicht sagen, ah, vielleicht ist das, wo die Isabel drüber redet, vielleicht bin ich das auch. Mhm. Hast du da so ein paar Stichworte?
Ich glaube, wenn man eine Idee im Kopf hat und die auch schon so ein bisschen ausformulieren kann, Beispiel, ich habe gesehen, da vorne der Kiosk, der hat seit 10 Jahren zu und ich möchte den wieder eröffnen. Ich bin aber kein klassischer Verkäufer und ich möchte eben die Produkte, das einfach nicht mit Produkten füllen, sondern ich habe die Idee, das mit dem Ort gemeinsam zu machen und spreche jetzt erstmal mit allen Leuten und wir nehmen das irgendwie gemeinschaftlich in die Hand, dann ist das so ein Merkmal, dass ich vielleicht schon etwas anders mache als ein klassischer Supermarkt-Kiosk-Betreiber, weil ich eben schon über gemeinschaftliche Zugänge vielleicht nachdenke oder gemeinschaftlich eine Rechtsform zu gründen. Da könnte ich schon auf die Idee kommen, das macht mich irgendwie anders als andere. Und dann komme ich auch schnell an den Punkt, dass ich merke, ich brauche auch andere Beratungsstrukturen, weil ich will selber gar keinen, mich da selber nicht hinstellen, sondern ich will das irgendwie gemeinschaftlich machen. Welche Form kommt da überhaupt in Frage? Ist die Genossenschaft die Art der Wahl, irgendwie eine Interessengemeinschaft? Vielleicht auch, also viel aus diesem Engagement herausgedacht, könnte mir auffallen, dass ich dann eben auch etwas anderes brauche, als ich beim Wirtschaftsförderer in der nächsten Kommune bekomme, dass ich eben andere Beratungsstrukturen brauche.
Kommt das auch häufig vor, dass die Leute gar nicht an diesen Punkt kommen, wo sie mit einer Wirtschaftsförderung oder einer Beratung in Kontakt kommen, weil sie sagen, ich möchte das doch einfach nur machen, das andere ist mir alles zu kompliziert. Warum ist es notwendig, sich auch manchmal solchen Strukturen zu stellen? Oder würdest du sagen, für wem würdest du raten, sich diesem Gang der Strukturen, der Bürokratie zu stellen? Und wem würdest du vielleicht raten, zu sagen, mach das ganz einfach und quick and dirty, mach da bloß nicht den großen Aufriss, sondern seid ihr am Ende noch dann beschäftigt, Belege abzuheften und Formulare auszufüllen. Für wen lohnt sich das und für wen lohnt sich das nicht, mehr zu machen aus der Idee als nur die ganz simpelste Form der Umsetzung?
Ich denke, es lohnt sich für jeden mehr zu machen aus der Idee, weil man natürlich immer Hilfestellungen von Externen bekommt, sei es das über Informationen, über Know-how oder auch wirklich finanzielle Hilfestellungen. Je nachdem gehe ich zu einer Beratungsstruktur oder interessiere ich mich mehr für Förderstrukturen. Die Formate sind so ein bisschen entscheidend. Der Landkreis Mansfeld-Südharz hatte eine Zeit lang einen Impulsgebertag. Da konnte man einfach ganz informell hinkommen mit auch wirklich eine Bleistiftskizze und sagen, hier, ich habe diese Idee, ich weiß aber noch gar nicht, wohin damit. Habt ihr eine Idee, wen ich da jetzt auch ansprechen konnte? Und dann wurde man vermittelt, so haben teilweise wir als Projekt auch Projekte eben kennengelernt, aber auch dann wurden sie eben in andere Bereiche gesteckt. Das sind so wichtige Anlaufstellen, an die ich mich wenden kann. Ich muss sie aber finden als Akteur. Und deswegen finde ich das auch so spannend, dass du, für wen wäre das denn wichtig? Ich glaube, für Netzwerke wie uns, für SIGUSA, für Projekte wie der Wissensspeicher, für auch Unternehmen wie die Standortentwicklungsgesellschaft des Landkreises Mansfeld-Südharz oder die Wirtschaftsförderer in den einzelnen Kommunen, ist es ganz wichtig, sich stärker mit dem Thema soziale Innovation zu beschäftigen und teilweise auch aufsuchend in die Regionen hineinzugehen. Also wirklich auch zu schauen, gibt es Macher, Macherinnen? Gibt es engagierte Akteure? Wer engagiert sich wie? Und sind da vielleicht sogar Ideen dabei, die wir eben verstetigen können, dass sie nachhaltig nachhaltig wirtschaften können? Ich glaube, so rum kann es auch funktionieren.
Ja, das ist ja auch total sinnvoll, dass wenn Menschen ihre Probleme am besten kennen, sie auch die am besten mitgestalten können und vielleicht die höchste Motivation haben, das lebenswert zu gestalten und dann auch dort zu bleiben und das Teil einer Zukunft zu sein, die so ein Ort dann haben kann, ne?
Auf jeden Fall. Und viele Akteure, die wir auch beobachten oder die wir im Wissensspeicher drin haben, die sind selber, also sind ja oft, geht das mit Einzelakteuren los, eine Person oder zwei Personen, die eine Idee haben. Die Erfolgreichsten gehen ins Dorf und sagen, ey, wir machen das, komm doch rum. Also sie nehmen wirklich die Bevölkerung vor Ort auch mit und hören sich auch dort die Gegebenheiten und die Bräuche an und auch die Sorgen und die Probleme und versuchen das eben auch aufzugreifen. Das ist eine ganz wertvolle Arbeit auch und die auch schon gemacht wird. Und wenn sich das natürlich ausweitet, dann ist das wünschenswert.
Schön. Danke dir.
Gerne.
Wir fokussieren uns noch einmal aufs gemeinwohlorientierte Gründen. Dafür hat Jan Wagener jetzt Kilian Wiest von Hoffmann und Partner zu Gast.
Kilian.
Ja, moin.
Erzähl doch mal den Hörerinnen und Hörern, was sollte man über dich wissen? Wen stelle ich mal gerne vor?
Na, was man wissen kann, ist, dass ich für Siguse Impact Now arbeite und da eine Ansprechperson bin, wenn man gemeinwohlorientiert gründen will oder irgendein Vorhaben hat, was halt einzahlt, sag ich mal, auf den sozioökologischen Wandel und da schon erste Ideen hat und Bock hat, was umzusetzen, ja, dann kann man zu uns kommen und wir helfen da, wo halt gerade die Hilfe benötigt wird, sage ich jetzt mal. Genau, und ich habe sehr viel Bock, an dieser Gesellschaft quasi zu arbeiten. Und wenn Leute auch darauf Bock haben, dann ja, kann man mich mehr kennenlernen und das Projekt.
Wie wird man Berater im Gründungsbereich? Wie kommt man da an so einen Job? Was qualifiziert einen dafür? Hast du da eine Ausbildung für gemacht oder wie kam das dazu?
Nee, bei mir ist durch Praxiserfahrung, sage ich mal, passiert. Also schon im Studium haben wir natürlich viel projektorientiert gearbeitet, dass man selbstständig Projekte gedacht, finanziert und so weiter und durchgeführt hat. Da hatte ich schon ein bisschen Erfahrung, aber nach dem Studium bin ich dann mit Freunden in die ostdeutsche Provinz und habe dort ja gemeinwohlorientierte Projekte umgesetzt, um halt so eine Kleinstadt, wo die Perspektive sehr traurig ist so und die Leute auch irgendwie demotiviert sind, ja einfach neue Bilder reinzusetzen und Sachen gemeinschaftlich zu machen. Und da habe ich halt verschiedene Sachen gegründet und sau viel Erfahrungen gesammelt, was mich dann weiterqualifiziert hat. Und zu dem Job bin ich dann eigentlich gekommen, weil ich nach Halle gezogen bin und mich selbstständig machen wollte. Also ich hatte gerade so ein bisschen Leerlauf und dachte, okay, dann hole ich mir nochmal das wirtschaftliche Know-how, weil das hat mir auch noch, sage ich jetzt mal, gefehlt. Und dachte, ich mache diesen Existenzgründerinnenkurs und wurde dann da rausgezogen von Hoffmann und Partner. Und mir wurde dieser Job angeboten, weil sie gemerkt haben, dass das sehr
Talent
gut passt.
Das Talent wurde gescoutet.
Genau, und ja.
Du hast gerade selber gesagt, du hast gegründet mit anderen zusammen oder jetzt auch vorgehabt, dann in Halle selber zu gründen. Findest du es gut, wenn Menschen gründen oder warum ist es gut, wenn Menschen gründen, deiner Meinung nach?
Naja, es kommt auf deine Persönlichkeit drauf an, aber ich habe halt Visionen im Kopf und eine Vorstellung von dem Leben, die ich halt umsetzen will und sehe nicht immer die Möglichkeit oder die Orte, wo ich das machen kann und dann mache ich es halt selbst. Und ich glaube, so geht es vielen, dass man halt irgendeinen Plan hat, irgendeine Idee, die man sehen will und dann finde ich es gut, sich da mit anderen auch zusammenzutun, weil alleine finde ich relativ schwer zu gründen.
Weshalb? Weshalb mit anderen zusammen?
Weil es komplex ist. Also du musst ja alle Fragen brauchen eine Antwort und da brauchst du schon zumindest mal eine Gesprächspartnerin, aber besser noch eine Person, die in dem Projekt mitarbeitet, wo man sich austauschen kann, weil das sind manchmal echt krasse Entscheidungen, die man treffen muss und wenn man das alles noch nie gemacht hat, ist das einfach eine krasse Herausforderung. Und auch Fähigkeiten natürlich zusammenbringen. Ne? Also ich habe immer mit Leuten gegründet oder viel, die einen BWL-Hintergrund hatten und das war für mich dann top.
Das ist das zweite Mal heute, dass ich das Stichwort höre. So dieses Mal hat Freundinnen und Freunde, die dann zum Beispiel das Finanzwissen mitbringen. Wahrscheinlich geht es den anderen genau andersrum, dass die sagen, ja, mit Zahlen kann ich, aber was genau ich jetzt mit den Zahlen mache, fällt irgendwie vielleicht dann schwer oder hat man vielleicht an weniger Ideen. Andere Menschen können mit dem weißen Blatt nicht so gut umgehen, andere schon. Ist das vielleicht auch so was man, ist das Gründungsberatung auch manchmal so? Der Freund, die Freundin sein, die die Ahnung von Themen haben? Oder würdest du sagen, nee, ist schon gut, wenn man beides hat, so, also die Freundin und den Freund im Umfeld und trotzdem noch so eine Beratung? Oder ist das manchmal auch Ersatz davon? Ist das Ersatz der Community?
Also wir haben viele Gründerinnen, die, sag ich mal, alleine gründen gerade. Und da merke ich das schon, dass ich manchmal auch einfach nur Gesprächspartner bin. Ja. Einfach nur ein Feedback geben kann, dass man nicht alleine ist, dass man mal ein bisschen seine Gedanken sortieren kann, die aussprechen kann und zusammenordnen kann. Das ist schon bei manchen Leuten extrem hilfreich. Manche Leute kommen eben und wollen, haben eine Idee und wissen aber gar nicht, welches Rechtskonstrukt dazu passen könnte, wie man überhaupt Menschen beteiligt, mitzumachen. Andere fragen sich, wo es Finanzierungen gibt für die Vorhaben. So, also die Leute sind ja an unterschiedlichen Punkten, wo sie zu uns kommen. Ne? Ich mache auch Fördermittelberatung, dass ich einfach mit den Leuten mich hinsetze und mir die Förderanträge angucke oder zusammen sie entwickle und fokussiere und so. Das, ja, also sehr individuell.
Juckt es dann manchmal auch bei dir, einfach selber mitzumachen?
Nee, mich juckt es mega. Ich bin ja selbst eigentlich Akteur und jetzt eben in dieser beratenden Funktion, was für mich ein totaler Segen gerade ist, weil ich ja mit geilen Leuten da sitze, ja, und ihre Ideen höre und denen helfen kann. Was ich auch schon eben in Altenburg gemacht habe, da intern in dem Projekt habe ich dann mal alle eingeladen und ich habe es damals Wagenheber genannt, zu sagen, ey, weil alle haben ihre eigenen Projekte, und lass mal auf die nächste Stufe heben. Also gucken, wie können wir dadurch wirklich Einkommen kriegen und so. Und jetzt darf ich das beruflich gerade machen, was cool ist, aber ich will auf jeden Fall auch wieder mehr Akteur werden.
Ja. Du hast gerade gesagt, Einkommen generieren, auf Fördermittel hast du auch schon erwähnt, so Finanzierung. Wenn ich jetzt ankomme und ich habe eine Idee, was macht dann den Unterschied zwischen einem Gründer und jemandem, der einfach sagt, oh, ich habe eine Idee, die soll irgendwie funktionieren? Da ist Gründung ja schon irgendwie noch ein bisschen mehr Commitment, oder?
Wichtig ist schon, dass eine Idee steht und ein Vorhaben klar da ist. Das muss jetzt nicht ausformuliert sein, 100% oder so, aber dass ich weiß, keine Ahnung, ich will eben eine Bewegungszentrale gründen oder irgendetwas in die Richtung oder ein Café oder eine nachhaltige Tischlerei oder irgendwas. Wie das aussieht, muss nämlich klar sein, aber der Plan sollte da sein. Und Kriterien dann für die Aufnahme sind, dass es gemeinwohlorientiert ist, können wir gleich drüber reden, was das vielleicht heißt. Dann, dass die Gründung nicht länger als 5 Jahre her ist, also entweder hast du noch gar nicht gegründet oder frühestens vor 5 Jahren, das sind einfach Kriterien vom Projekt. Und für jetzt gemeinnützige Strukturen, sage ich mal, ist mir das wichtig, dass man den Anspruch hat, eine bezahlte Stelle nach und nach zu schaffen. Also einfach, um so ein Maß an Professionalität reinzukriegen. Also so reines Ehrenamt, dafür gibt es einfach, glaube ich, andere Stellen, die da beraten und begleiten. Und wir sind schon dafür verantwortlich, diese Wirtschaftlichkeit den Leuten, ja, ich sag jetzt mal, beizubringen, nahezulegen, zu helfen, die zu erreichen, um dann eben überhaupt langfristig arbeiten zu können oder auch finanziert zu sein und es nicht aufs Ehrenamt nur nicht nur auf dem Ehrenamt zu sein da in dem Bereich.
Wie wichtig ist Geduld dann? Ist das wirklich so eine Kerneigenschaft oder eine Kernvoraussetzung, um erfolgreich zu gründen?
Beharrlichkeit vielleicht.
Beharrlichkeit. Ist Ungeduld eher besser? Gründen eher geduldige oder gründen eher ungeduldige Menschen?
Ich überlege gerade, also mir fallen auf jeden Fall ein paar sehr ungeduldige, schnelle Personen ein, die auf jeden Fall viel Sachen machen und was erstmal eine gute Eigenschaft vielleicht ist, weil einfach so viel zu tun ist. Und da sollte man schon eine Menge Bock mitbringen. Auch natürlich, du musst ja auch Sachen machen, die jetzt nichts mit der Tätigkeit an sich zu tun haben, warum du gründest. Also wenn du jetzt eine Unterstützungsorganisation für Geflüchtete machen willst, dann hast du nicht die ganze Zeit mit Geflüchteten und zu tun und hilfst ihnen, sondern musst dich halt mit rechtlichen oder mit Webseite bauen oder mit weiß ich was beschäftigen. Genau, dafür brauchst du viel Power und Beharrlichkeit. Es ist so eine Geduld, also ich habe auch Leute, die sehr geduldig oder langsam sind, sage ich mal, und kleine Schritte machen. Das ist auch angenehm. Ich würde sagen, es gibt nicht die Art von Mensch, Person, bislang kann ich nicht einordnen, die sagt, du bist eine Gründerin oder ein Gründer, sondern ich finde es eher interessant, sich die Person anzugucken und dann zu überlegen, wie kann der Weg bei dir halt aussehen.
Was ist das Schlimmste, was einer Gründerin, einem Gründer passieren kann, deiner Meinung nach? Was ist so das, würdest du sagen, ist das Worst-Case-Szenario?
Also was ich am traurigsten finde, ist, wenn die Leute halt die Lust verlieren, wenn sie halt negative Erfahrungen sammeln. Die können ja in vielerlei Hinsicht sein, dass du entweder in einem Team dich verstreitest, dass du schlechte Erfahrungen sammelst, dass du vielleicht auch finanziell irgendwie dich in Situationen bringst, die dich nachhaltig negativ beeinflussen und dann halt keinen Mut mehr hast, die nächste Gründung zu machen, weil eine Gründung muss halt nicht klappen. Ne? Also weiß man ja auch,
Punkt,
man gründet, vielleicht scheitert man, ich bin auch gescheitert in dem, was ich wollte, aber habe so viel gelernt auf dem Weg, dass ich da total positiv rausgehe. Also ja, irgendwie so diese Positivität sollte man sich halten, egal was passiert, weil man macht ja was Gutes und nur weil es nicht klappt oder was Negatives passiert, wäre das sehr schade, wenn dann diese Energie verloren geht.
Lass uns mal ein bisschen spezifischer auf Siguse eingehen. Yes. Du hast vorhin erwähnt, so gemeinnütziges oder gemeinwohlorientiertes Gründen. Die zwei Begriffe mal reingeworfen. Wir hatten vorhin das Beispiel von Johanna, die eine gemeinnützige GmbH gegründet hat. Ist das sozusagen die große Unterscheidung oder was würdest du sagen, wenn Gemeinwohl ist ja nochmal etwas anderes als Gemeinnützigkeit. Ja. Was macht eine gemeinwohlorientierte Gründung aus?
Ich würde sagen, dass du einen sozialen oder ökologischen Aspekt oder ein Ziel hast, das du verfolgst.
Mhm.
So, das kann dann aussehen, wie es will, aber das solltest du formulieren können und das sollte deine Antriebsfeder sein.
Ja. Woher kommt so eine Idee deiner Erfahrung nach, wenn du so siehst, wer so ankommt bei dir?
Meistens aus Missständen, also dass man halt sieht, jetzt zum Beispiel Café Monti, mal ein ganz simples Beispiel, die Person wohnt halt in der südlichen Innenstadt, da fehlen Begegnungsräume, familienfreundliche Räume, Cafés und so weiter, dann sagt sie, okay, dann gründe ich das halt hier, das ist jetzt wirtschaftlich, könnte das an anderen Orten wesentlich besser laufen, aber ist es halt wichtig, das dort zu machen, wegen dem sozialen Impact und dann, wie sie es anbietet, ist dann hat das den ökologischen Aspekt.
Ja.
Und so kannst du halt einen Café, könntest das natürlich auch, also wir haben ja viele Cafés hier, die manchmal keinen sozialen oder ökologischen Aspekt haben, sondern einfach nur einen Kaffee und einfach nur ein Angebot. Genau, und da kann man das ganz gut sehen, wie eigentlich egal, was du gründest, kann das gemeinwohlorientiert sein. Es ist einfach die Werte, die du da reinlegst.
Was ist häufiger der Ursprung? Eine wirtschaftliche Idee und dann kommt dazu die Gemeinwohlorientierung oder ist es häufiger eher die gemeinwohlorientierte Idee und dann kommt dazu irgendwie dieses, ja, da könnte ich ja auch ein wirtschaftliches Modell dahinter setzen. Aus welcher Richtung kommen die Leute häufiger?
Ich würde sagen, häufiger ist die Idee dort. Und der Antrieb, was gemein, also und das ist auch der, aus meiner Sicht jetzt, das sind die Leute, die ich gerne berate. Man soll schon das soziale oder ökologische Ziel vor Augen haben und dann gucken man, wie, was brauchst du dafür, dass du das erreichen kannst. Ja. Das andersrum, dass man jetzt sagt, ey, ich habe hier eine Business-Idee und lass mal gucken, wie wir da irgendwie noch was Sozial-Ökologisches reinkriegen, das interessiert mich meistens nicht so sehr.
Okay.
Also das macht einfach einen Unterschied von den Leuten, die mir gegenüber sitzen, glaube ich.
Was für Missstände kommen, merkst du, beschäftigen die Leute gerade vor allem? Also hast du so ein paar Themen?
Also wir haben, finde ich, schon vermehrt so Leute, die im Bereich so nachhaltige Bildung oder ne, so in diesem Sektor unterwegs sind, wo einfach ja einfach die Klimakrise eine Rolle spielt.
Mhm.
Und wie gehen wir damit um und wir müssen was machen. Und da ganz viele Leute sich Gedanken machen.
Ja.
Jetzt ganz aktuell sehe ich auch, dass immer mehr, also das ist jetzt vielleicht kein Gründungsimpuls, aber dass die politische Situation hier in Sachsen-Anhalt Leuten zu schaffen macht. Vor allem können wir noch diese sozialen Leistungen, die ganz viel gemeinnützige Träger leisten, wird die eingestampft oder wird die wesentlich schwerer gemacht durch eine politische Veränderung?
Ja.
Das greift auf jeden Fall auch um sich und ist immer mehr Thema, weil die Pläne sind ja klar, die da sind, dass da auf jeden Fall vieles schwerer gemacht wird und das nicht mehr so sozial sein wird und so weiter. Genau, das sind jetzt so Themen, die ich auf jeden Fall sehe.
Wenn jemand das jetzt hört und sagt, ah, Moment mal, da hatte ich doch, ich habe doch da immer diese Idee, die funktioniert doch so oder die, wo ich dachte, das könnte man doch so machen. Hast du so zwei, drei Kriterien, wo du sagen würdest, check die mal für dich und wenn das funktioniert, wenn das vielleicht zutrifft, so wenn du die Fragen selber beantworten kannst, dann lohnt es sich vielleicht wirklich konkret zu werden, dann komm mal vorbei, wenn du das, was sind so die Fragen, die du da stellen würdest?
Ich würde es irgendwie aufschreiben, möglichst konkret, was für ein Angebot, wie löst du das Problem, also was ist das Problem, das mal ganz klar definieren, das ist eine gute Voraussetzung, das Problem klar zu haben und dann deine Lösung zu schreiben und dann kannst du, also wenn du das schon mal hast, dann kannst du es genauer angucken. Und halt recherchieren, gibt es ähnliche Projekte, gibt es die Lösung schon, wie machen das andere Leute und so, das finde ich auch immer eine gute Sache, weil für die meisten Sachen gibt es Beispiele, also es sind wenig Sachen, die komplett neu sind. Ne?
Und ist das schlimm, wenn es das schon mal irgendwo gibt oder würdest du sagen, nee, umso leichter, dann gibt's das schon, ist schon mal bewiesen,
leg los? Die ganze Szene ist ja auch so, dass man echt die Leute fragen kann, also dass man wirklich fragen kann, ey, ich will das auch machen, weil das sind ja eben nicht Leute, die einen Fokus drauf haben, möglichst wirtschaftlich nur erfolgreich zu sein und ich muss meine Idee schützen, sondern es geht darum, Ideen zu verbreiten und ganz viele sind bereit zu helfen, zu beraten. Also ich rufe Leute an und frage, wie habt ihr das gemacht in eurer Satzung, und die geben mir Auskunft oder so oder schicken mir Sachen. Also es ist sehr hilfsbereit, also deswegen sich vernetzen, mit anderen Leuten sprechen, die Idee mit anderen Leuten besprechen, Feedback sich einholen, was sagen andere Leute dazu. Also das finde ich immer gut, einfach möglichst viel rumerzählen und gucken, was kommt zurück.
Könnte man da auch mit zu dir kommen? Also wenn jemand sagt, so, oh, ich würde total gerne, ich habe das Problem, ich habe selber keinen guten Lösungsansatz. Kennt ihr da, gerade für die Recherche, könnte man damit auch anrufen oder mal eine E-Mail schreiben?
Ich glaube, eigentlich machen wir das nicht, diese Ideenentwicklung. Das ist, glaube ich, eher die Hochschule Merseburg, zumindest für alle, die so aus dem universitären Kontext kommen oder mal waren. Ich glaube, die machen mehr Ideenentwicklung.
Mhm.
Wir arbeiten mit einer ersten Ideenskizze, ja, aber die kann auch noch im Anfangsstadium sein. Also man muss ja noch nicht gegründet haben, man kann eine erste Idee haben, aber so ganz neu die Ideenentwicklung, also mir macht das eigentlich Spaß, aber ist nicht so ganz unsere Aufgabe.
Also vielleicht dann wirklich
erste Skizze.
Genau, E-Mail, mal so eine erste Skizze, und wenn man, also im Zweifelsfall gibt es, genau, uns einfach mal bei uns melden.
Und einen Termin kann man immer machen, also man kann ja kommen, seine Idee erzählen und entweder merke ich dann, jo, damit können wir weiterarbeiten. Oder
du kannst weiterverweisen, ne?
Ja, entweder verweise ich weiter oder sag, guck mal, mach das nochmal, und dann sprechen wir weiter.
Ja.
Ja,
cool. Würdest du sagen, ist es auch wichtig, manchen Leuten zu sagen, also hey, das muss gar nicht eine Gründung sein, muss man manche Leute auch vor sich selbst beschützen sozusagen? Oder passiert das gar nicht so häufig?
Da will ich mir noch nicht so ein richtiges Urteil erlauben, weil ich jetzt ja auch einfach noch nicht so ultra viele Beratungen hatte und erstmal rangehe mit, wenn die Leute das wirklich wollen, dann gucke ich mal, wie weit ich sie auf dem Weg begleiten kann. Und die Erkenntnis, ob du eine Gründerin oder ein Gründer bist, die musst du selbst treffen. Das fände ich auch irgendwie nicht cool, wenn ich da jetzt diese Rolle einnehmen würde, weil ich kann mich ja voll verschätzen.
Ja.
So, das ist nicht fair. Aber das Ansprechen manchmal, die Leute darauf aufmerksam zu machen, was willst du erreichen und musst du dafür gründen, oder gibt es auch kannst du dich wo beteiligen und dein Ziel erreichen, weil eine Gründung eben mit sau viel Arbeit zu tun hat, die du vielleicht gar nicht machen willst.
Ja.
Also diese Option aufzeigen und diese Frage stellen, finde ich schon wichtig.
Mhm.
Und die Leute müssen dann selbst entscheiden.
Ja. Vielen Dank dir, Kilian.
Gerne, gerne.
Wenn ihr mehr über SIGUSA, das Netzwerk für soziale Innovation und gemeinwohlorientierte Unternehmen in Sachsen-Anhalt, erfahren wollt, dann schaut gerne auf unsere Website vorbei, das ist sigusa.de, oder auf unseren Kanälen auf Insta und LinkedIn, da informieren wir euch zum Beispiel auch monatlich zu anstehenden Fristen von Förderungen und Preisen. Wenn ihr gründen wollt und eine Idee habt, die den Menschen in eurem Umfeld oder vielleicht sogar in ganz Sachsen-Anhalt das Leben besser macht, dann schreibt uns gerne per Mail an beratung@sigusa.de. Dann setzt sich Kilian, den ihr gerade gehört habt, oder jemand anderes aus unserem Beratungsteam mit euch in Verbindung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Felix Bergemann und habe heute mal ausnahmsweise die Moderation für Jan übernommen. Ob ihr vor der Gründung steht, gerade mittendrin steckt oder bereits gegründet habt, bei uns findet ihr Beratung und ein stetig wachsendes Netzwerk aus GründerInnen wie euch.